Sie sind auf das Programm von Library Radio eingestellt. Radio L. Fun. Literatur, Philosophie, Fantasie. Unsere Anschrift ist Hilda Straße 13 in 76534 Baden-Baden. Radio L. Wie Literatur. Mein Name ist Heinz Siebeneicher, meine Damen und Herren. Ich lese Ihnen aus dem Buch »Auch ein Vater war mal jung« heitere Familiengeschichten vor. Dass ein verregneter Urlaub nicht unweigerlich zur Katastrophe führen muss, beweisen Günther Neidingers Erzählungen. Auf heitere Weise überbrückt er die Regentage für seine Familie mit Geschichten aus der eigenen Kindheit in einer südbadischen Kleinstadt. Während der Regen gegen die Scheiben trommelt, erzählt er von Geschwisterliebe, Schülerstreichen und Messbubenabenteuern und liefert so die Vorlage für einen amüsanten Abriss einer Nachkriegskindheit, deren wehmütige Klänge stets von erstaunlichem Optimismus überrundet werden. Es begann alles so schön. Einen Urlaubsmorgen Mitte Juli. Langsam lüftete sich der Schleier der Dunkelheit und gab den ersten Anzeichen eines neuen Tages Raum. Vom Regen der Nacht stiegen die Nebel aus der Flussniederung der Bregenzer Ache hinauf zu den noch schattenhaften Berggipfeln der Vorarlberger Alpenlandschaft. Auf dem schmalen Sträßchen neben dem schäumenden Bachbett brummte ein mausgraues Vehikel, das sich bei näherem Hinsehen als ein Fiat 124 Spezial entpuppte, dem hinteren Bregenzer Wald entgegen. Ja, es war schon ein Spezialfahrzeug, der alte Kasten. Rostbeulen verzierten das mausgraue Fell, der Außenspiegel klapperte verdächtig auf dem holprigen Wegstück und das Motorengeräusch glich eher dem eines Panzerfahrzeugs als dem eines Personenautos. Man hatte lange überlegt, ob dem betagten Schlitten überhaupt noch eine solch strapaziöse Bergfahrt zugemutet werden konnte. Schließlich hatte man sich doch entschlossen, den Versuch zu wagen. Waren mit 6 Insassen immerhin genug Leute zum Schieben vorhanden, wenn's nötig geworden wäre. Diese 6 Personen waren guter Dinge und vertrauten dem artigen Brummen des Motors, zuckten ab und zu zusammen, wenn er im Übereifer mal ins Stottern kam und freuten sich, wenn das satte Röhren wieder zu hören war. »Wie lange fahren wir noch?« hieß es zum so und so vielten Male. Der ungeduldige Frager war diesmal die jüngste, Christiane, ganze 6 Jahre alt. Für sie waren es die letzten Ferien vor dem Schulbeginn. Aber daran dachte sie jetzt nicht, als sie mit ihren beiden lustigen Zöpfchen und dem noch etwas schläfrigen Blick eingepfercht zwischen ihren 3 älteren Brüdern auf der etwas engen Rücksitzbank die Frage stellte. »Du wirst es doch schon noch erwarten können«, versuchte sich Günther, der 10-jährige und zweitälteste der 4 Geschwister, selbst zu trösten. »Man hatte ja auch allzu früh aufstehen müssen an diesem Tag, zu nachtschlafender Zeit um 3 Uhr morgens«, und so musste er sich dabei die noch müden Augen reiben unter der Brille mit den dicken Plastikgläsern, die schon wieder etwas zerkratzt aussahen und wie immer nach einem Putztuch lechzten. »Professore« nannten ihn die übrigen 5 der Familie, weil er immer eine besonders kluge Antwort parat hatte. Und auch eben hatte er seinem Schwesterchen eine Kostprobe seiner Weisheit gegeben, obwohl er es ja auch kaum erwarten konnte, endlich am Ziel zu sein. »Ich bin ja mächtig gespannt auf die Hütte«, ließ sich jetzt der älteste der Kinder vernehmen, Wolfgang, der 11-Jährige, der gerade die 1. Klasse des Gymnasiums hinter sich hatte und sich auf die verdienten Ferien besonders freute. »Was? Hütte? Sind wir schon da?« echote Robert, mit seinen 9 Jahren lange Zeit das Nesthäkchen, bis ihm dann das von den Eltern ersehnte Schwesterchen die Rolle streitig gemacht hatte. Er hatte die ganze Zeit geschlafen und auch den Grenzübertritt in Bregenz nicht mitbekommen. Jetzt, wo er das Stichwort »Hütte« hörte, war er hellwach, unternehmungslustig wie immer mit der süßen Stupsnase inmitten der lustigen Sommersprossen. Guten Morgen, Robby, lachte die Mama. Du musst dich schon etwas gedulden, es sind noch einige Kurven bis Au. Wie immer bei langen Fahrten saß Mama auf dem Beifahrersitz, ihren rechten Fuß nackt in die Fensterscheibe gestellt und mit dem linken die Warmhaltekanne voll Kaffee stützend. Mit ihrem heiteren Wesen, den schönen blonden Haaren und erst 30 Jahre jung, war sie der Stolz der munteren Kinderschar, die sich freudig zuzwinkerte, wenn sie während der Fahrt ab und zu den Papa im Genick kraulte, der mit sicherer Hand das Familiengefährt dem Ziele zusteuerte. Dieser Papa, dem der zärtliche Blick ihrer blauen Augen galt, war ich. Wie hatten wir uns auf diese Ferien gefreut, 12 Jahre verheiratet und zum ersten Male konnten wir uns eine Ferienreise leisten. Wie wohl unsere Hütte aussehen würde. Bekannte hatten sie uns vermittelt, 5 Mark pro Tag und Person mit Selbstverpflegung. Aber einsam und zurecht geeignet für eine so große Familie. In den ersten Sonnenstrahlen des Sonntags tauchte jetzt das mächtige Bergmassiv der Canisfluh auf, ein untrügliches Zeichen des nahenden Zielorts. Und bald war auch das hübsche Kirchlein zu sehen mit dem verwitterten Schindeldach. Wir waren in Au und irgendwo in den Bergen ringsum auf etwa 1000 Metern Höhe musste die Hütte sein, unsere Hütte für die nächsten 20 Tage. Malerisch dieses Fleckchen Erde hier, von dem wir bisher nur wussten, was im Prospekt stand. Im Ortsteil Wieden wohnte unser Vermieter mit dem vielsagenden Vornamen Kaspar, der uns mit seinem berggewandten Schlepper hinaufbringen wollte. Und diese Bergfahrt hatte es in sich. Noch heute zittern mir die Knie, wenn ich daran denke. Der Kaspar im türlosen, überdachten Führerhaus, wir 6 mitsamt dem Parkett auf der Pritsche hinten drauf, und dann ging's den holprigen, schmalen, vom Regen ausgeflözten Bergfahrt hinauf. Je höher wir kamen, desto schmaler wurde der Weg. Links der steile Berghang, rechts der schwindelerregende Abgrund. Das Rad auf dieser Seite schien manchmal in der Luft zu schweben. Die Kinder sangen, dies war so recht nach ihrem Geschmack und ein toller Ferienbeginn. Die Mama lachte ihr ansteckendes Lachen, ich sang und lachte mit, mehr um mir Mut zu machen als zum Vergnügen. Denn insgeheim sah ich uns schon alle mit Gepäck und Schlepper samt Kaspar im Abgrund liegen. Aber es ging gut. Trotzdem nahm ich mir vor, bei der Heimreise den Weg hinab lieber auf sicheren Füßen zurückzulegen. Ich wusste damals noch nicht, auf welch kuriose Weise wir den Talweg antreten sollten. Jedenfalls waren wir gut angekommen. Ein Blick von der Hütte ins Tal hinab mit Sicht auf Schoppernau, friedlich in der Sonntagmorgenruhe sich hinstreckend, lenkte uns bald von der gewagten Schaukelfahrt ab, und jetzt sahen wir auch die schönen Berge deutlich im Morgenlicht emporragen. Hinter Schoppernau, der Ünschenspitze, links davon der weltbekannte Didamskopf und auf der anderen Seite der Hütte die sonnenbestrahlte Canisfluh. Ja, und die Hütte. Schmuck sah sie aus in ihrem hellbraunen Schindelkleid mit den kleinen Fensterchen und den grünen Läden. Auf der einen Seite Heuschober und Stall für das Vieh, das jetzt im Sommer allerdings auf der Hochweide war, auf der anderen Seite die Wohnräume, in deren Mittelpunkt die gute Stube mit dem runden Tisch und der Eckbank im Herrgottswinkel, dem Sofa und dem heimeligen Kachelofen, dessen Wärme uns noch zugute kommen sollte. Neben der Stube die Schlafkammer für die Eltern und oben die Stiege hinauf, die beiden Zimmer für die Kinder. Alles recht einfach für komfortgewohnte Menschen unserer Zeit, aber recht hübsch und abenteuerlich mit dem Wasserschlauch und dem eiskalten Bergwasser als Dusche vor dem Haus. Hier war jetzt unser Zuhause für die Ferienzeit. Einfach herrlich. Die erste Nacht in fremder Umgebung hatte wie immer etwas Besonderes an sich und erst recht in einem abgelegenen Bergwinkel weit ab von der nächsten menschlichen Behausung. Unheimlich wurde es uns geradezu, als wir abends feststellten, dass sich unsere Haustür von innen gar nicht verriegeln ließ. »Hier schließen wir nie ab«, verkündete unser Vermieter Kaspar auf unsere Besorgnis tags darauf. Aber so vertrauensselig waren wir halt doch nicht, und so überlegten wir, was zu tun war. Mit vereinten Kräften schafften wir es schließlich. Professore wusste mal wieder guten Rat. Unter die Türschnalle klemmte er einen Besen, damit sie von außen nicht heruntergedrückt werden konnte. Robby und Christiane schleppten Milchkannen und Topfdeckel herbei und für alle Fälle verbarrikadierten wir so die wackelige Tür, damit es ja viel Lärm geben sollte, falls sie doch jemand aufbrächte. Wolfgang rückte mit einem dicken Prügel heran. Und als Sicherheit nahmen wir diesen Totschläger mit ins Schlafzimmer. Man konnte ja nie wissen. Aber es geschah nie etwas. Unsere Sicherheitsmaßnahmen waren zu abschreckend. Nur mussten wir jedes Mal in der Nacht, wenn einer aufs außenliegende Plumpsklo musste, den ganzen Krempel wegräumen und dann wieder mühsam aufbauen. Und wehe, es fiel dabei ein Deckel auf dem Boden und schepperte. Gleich stand die ganze Mannschaft im Schlafanzug da, kampfbereit, den vermeintlichen Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Am nächsten Morgen ging's dann mit Rucksäcken beladen ins Dorf hinab zum Einkaufen. Eine Stunde Weg war das schon und mit Brot, Wecken, Eiern, frischen Butter und Käse bepackt den gleichen Fußmarsch wieder hoch. Nur dauerte es diesmal 30 Minuten länger, denn bergauf geht's bekanntlich langsamer. Aber wie dann das Frühstück schmeckte, vor allem nach der kalten Bergwasserdusche im Freien, das war schon etwas. Dann packte Mama für jeden ein Vesper ein. Eine Bergwanderung auf den Hirschberg bei Bietzau stand auf dem Programm. Mit dem Auto war bald die Talstation der Seilbahn erreicht und hinauf ging's im Zweisessellift. Von oben herab schauten wir interessiert zu, wie Leute aller Altersstufen mit der Sommerrodelbahn zu Tale sausten, manche in toller Fahrt, andere wieder ängstlich bremsen, sodass da und dort der ganze Verkehr ins Stocken geriet. Da wedelten die langen Haare einer flotten Blondine, dort schrie ein kleiner Steppke, Zeter und Mordio, ein Hallo war das und jeder gelangte irgendwie hinunter. Vor lauter Schauen verlor Christiane auch noch ihren Regenumhang. Er fiel hinab und wir sahen ihn nie wieder. Aber da rudelten ja auch zwei Nonnen hinab, die vordere laut juchzend im flatternden Ordenskleid, die hintere mit zusammengekniffenem Mund ihr Gewand ängstlich zusammenhaltend. »Sicher die oberen«, lachte Robby neben mir verschmitzt. »Da schaffen wir es auch«, dachte ich laut, »denn am Nachmittag wollten wir mit diesen Geschossen ebenfalls zu Tale brausen.« Noch war es nicht so weit. Ein herrlicher, schwüler Sommertag lag vor uns mit einer Wanderung auf dem Alpenlehrpfad, den Hirschberg hinauf bis in 1660 Meter Höhe. Ein Büchlein lehrte uns das Alpenrispengras und den Alpenwegerich als gute Weidepflanzen kennen, aber auch einige auffällige Weideunkräuter wie den giftigen Germer, den weißblütigen Gebirgshahnenfuß und den Alpenampfer. Am Ufer eines Bächleins gesellte sich das gelbblühende Alpengreiskraut dazu. Tollblumen, Arnika und Frühlingsenzian erregten ebenso unsere Aufmerksamkeit wie in einem Tümpel der selten gewordene Alpenmolch mit seinem orange gefärbten Bauch. Und ab und zu gab es ein lautes Hallo. Mama war mal wieder in einen Kuhfladen getreten, mit denen die Almweide gepflastert schien. Weiter oben kramte Robby in seinem Rucksack und verschwand mit einem Papierbündel in den Büschen. Wie im Fluge verging die Zeit, und nach einer ausgiebigen Vesperpause machten wir uns auf den Rückweg. Die Rodelfahrt wurde ein toller Spaß. Günthi bremste anfangs noch etwas ängstlich, aber bald sausten wir in rasantem Tempo zu Tale. Tagesabschluss hielten wir am Abend in Hittisau beim Ochsenwirt mit einem feinen, schmackhaften Abendessen. Natürlich Wiener Schnitzel, was sonst. Und dann hatten wir den Salat. Dunkle Wolken brauten sich am Himmel zusammen und ein starker Wind jagte sie wie eine Herde Schafe zu einem drohenden Knäuel zusammen. Blitze zuckten, Donner grollten und nun öffneten sich die Himmelsschleusen. Es regnete, was vom Himmel herunter wollte, wie in Johannes Trojans Geschichte, das Abenteuer im Walde. Wie ein Wasserfall fielen die Wassermassen herab und klitschnass kamen wir bei Einbruch der Dunkelheit in unserer Hütte an. Wenn wir gewusst hätten, dass es tagelang so weiterregnen würde, da sogar Schnee und Erdrutsche noch kommen sollten, Wahrscheinlich hätten wir unsere 7 Sachen gepackt und wären heimgefahren. So waren wir aber noch voller Hoffnung. Und es war gut so. Sonst hätten wir nämlich das verpasst, was zum Schönsten dieser Ferien wurde. Das Geschichten erzählen. Wie es dazu kam? Nun, das war so. An diesem ersten Regenabend lagen die 4 Kinder in ihren Betten und warteten auf den Gute-Nacht-Kuss. Aber sie hatten zusammen etwas ausgeheckt. Ahnungslos betraten Gabi und ich die Zimmer, als sie uns auch schon mit ihrem Plan überfielen. Nur wer eine Geschichte erzählt, darf wieder hinaus. Was sollten wir tun? Gabi, meine Frau, sah mich flehentlich an und alle Augen richteten sich auf mich. »Weißt, Papa, so Geschichten von früher, wo du klein warst«, schmeichelte die Jüngste. »Was blieb mir anderes übrig?« Ich erzählte. Und fortan schlüpften jeden Abend die 3 Buben und ihr Schwesterchen in ihren Betten zusammen. Mama setzte sich an den Bettrand, während draußen der Regen plätscherte, und 5-stimmig bettelte es: »Papa, erzähl doch mal«.